ARD.
Ich dachte immer, wenn jemand umgebracht wird, dann stehen so TatortkommissarInnen vor deiner Tür. Der Good Cop sagt, herzliches Beileid. Und der Bad Cop fragt dich, was du zur Tatzeit gemacht hast. Aber das passiert nicht. Es passiert gar nichts. Wenn ich keinen Kontakt zu meinen Verwandten hätte, wüsste ich bis heute nichts von dem Mord an meiner Schwester und meinem Vater. Die ersten Wochen nach der Tat bin ich erstmal unter Schock. Die Welt ist in Watte gepackt. Sie geht mich nichts an. Wenn ich in der Straßenbahn die Leute um mich herum anschaue, komme ich mir vor wie ein Alien. Als wäre ich auf der anderen Seite des Universums, durch Lichtjahre getrennt von allem, was mir vertraut ist. Und ich versuche irgendwie nach Hause zurückzukommen, aber mein Raumschiff hat keinen Sprit mehr. Meine Familie und ich haben nach der Tat keine Ahnung, was in Paraguay vor sich geht. Ich bekomme meine Informationen aus Zeitungsartikeln und Nachrichtenclips. Nicht von den deutschen oder paraguayischen Behörden. In der Presse ist von Einbruch die Rede. Angeblich hat mein Vater irgendwelche Bauarbeiter nicht bezahlt. Dann wieder hatte mein Vater wertvolle Geigen, Stradivaris, die Täter an sich bringen wollten. Dieses Gerücht hält sich bis heute hartnäckig. Und es gibt Fotos vom Tatort. Nur wenige Tage nach der Tat veröffentlicht unter anderem die Bild-Zeitung Fotos von dem verwüsteten Haus meines Vaters, auf denen auch Blutspuren zu sehen sind. Ein Reporter der Bild-Zeitung kann das Haus anscheinend ohne große Hindernisse betreten und dort Fotos vom Tatort machen. In Bayern lauern ReporterInnen meinen Brüdern auf. Sie schleichen um das alte Mammutmuseum meines Vaters herum. Ein paar JournalistInnen finden die Handynummer von Lorenas Mama heraus und machen bei ihr Telefonterror. Währenddessen fasst meine Tante Anita in Holland einen Entschluss. Sie kann nicht einfach untätig herumsitzen und das Internet nach neuen Pressemitteilungen über den Fall durchforsten. Sie will wissen, was wirklich passiert ist. Sie braucht Boden unter ihren Füßen. Paraguayischen Boden. Ihr hört Mammut. Ein Mord in meiner Familie und meine Suche nach Antworten. Mit mir, Lucia von Bredo. Das ist Folge 2. Die Tante und der Teufelsanwalt. Im April 2024 besuchen meine Kollegin Katharina und ich Tante Anita in ihrem Haus in Holland. Draußen herrscht richtiges Aprilwetter. Es regnet, hagelt und stürmt. Anita macht für uns extra die Heizung wärmer. Von 17 auf 18 Grad. Dann überlegt sie kurz und legt schließlich noch ein halbes Grad drauf. Anita wohnt seit über 30 Jahren in Holland. In ihrem Garten pflanzt sie Kürbisse, Obstbäume und Erdbeeren. Ihr kleines, verwinkeltes Haus wird von rund einem Dutzend Katzen bevölkert, die es sich während des Interviews auf meinem Schoß bequem machen und ins Mikrofon schnurren. Anita bezeichnet sich selbst als Crazy Cat Lady.
Bist du ganz nass?
Eine der Katzen ist auf Anitas Schoß gesprungen. Anscheinend kommt sie gerade von draußen. Ihr Fell ist pitschnass.
Willst du auch was sagen?
Ja.
Mhm. Was findest du von et weh? Ja? Ah, okay. Interessant.
Wir haben süße Teilchen von einer Bäckerei mitgebracht, weil ich weiß, dass man Anita damit eine Freude machen kann.
Ach, das ist mit Pekan.
Ja, ist das gut oder schlecht?
Das ist sehr gut.
Ah, okay.
Wenn ich jetzt dieses Apfelding esse.
Ja, dann kannst du das Pekan-Ding auch noch essen.
Kann ich das auch noch essen?
Klar. Dann nehme ich mir das Schokoding.
Tante Anita ist diejenige, die mir im Oktober 2021 die Nachricht überbringt, dass mein Vater und meine Schwester nicht mehr leben. Sie ruft mich damals um 1 Uhr nachts an. Und mir ist sofort klar, dass was passiert ist.
Um ehrlich zu sein, ich glaube es immer noch nicht ganz. Das ist irgendwie so surreal. Mhm. Vor allem wie und das passiert ist und die ganzen Umstände und was da passiert ist und was die den beiden angetan haben. Das ist,
ja.
Ja. Das ist so, da kann ich, in Holländisch sagt man, da kann ich nicht bei, da kann ich nicht dran. Das, kann ihn nicht fassen.
Knapp 2 Wochen nach der Tat, am 3. November 2021, fliegt Tante Anita dann nach Paraguay.
Ich will ihn sehen. Ich will, für mich war das so unwirklich, ich konnte es nicht glauben. Und vor allen Dingen ist das ganz selbstverständlich, dass man dann da ist. Das war einfach meine erste Reaktion. Ich muss dahin, ob ich nur will oder nicht.
Ich meine, du warst die Einzige von uns, die hingeflogen ist. Also wir Kinder von Bernhard, wir haben ja uns ja alle eher so... Also ich wollte da nicht hin. Ich hatte da total Angst und ich glaube, die anderen auch. Ich will jetzt nicht für die sprechen, aber...
Ja, die anderen hatten auch Angst. Ja. Also das habe ich auch deutlich gehört. Die haben ja die Angst auch auf mich projiziert. Die wollten ja eigentlich auch nicht, dass ich rüberfliege.
Ich bewundere Anita total für ihren Mut. Ich mache damals genau das Gegenteil. Ich stürze mich in Arbeit. Mein Kopf braucht irgendetwas, womit er sich beschäftigen kann. Etwas, was die Bilder, die da drin ständig ablaufen, für kurze Zeit unterbricht. Wenn etwas passiert, was man, wie Anita sagt, nicht fassen kann, dann versucht der Kopf ständig eine Erklärung zu finden. In Gedanken spiele ich 100 Szenarien der Tatnacht ab. Immer und immer wieder erleben mein Vater und meine Schwester in meinem Kopf diese letzte Nacht. Ich kann mir damals überhaupt nicht vorstellen, auch noch an den Ort des Geschehens zu fliegen. Aber Anita ist da anders. Und für sie ist Paraguay auch kein unbekanntes Terrain. Sie hat meinen Vater dort mehrmals besucht. Sie kennt die Gegend, sein Umfeld und seine Freunde. Sie ist also nicht alleine.
Als echte Freunde kannst du eigentlich nur den Steffen und den Volker zurechnen. Steffen war beinahe täglich beim Bernhard. Die haben auch zusammengearbeitet. Die hatten große Pläne zusammen.
Weißt du, was das für Pläne?
Irgendwas mit Business und so, aber nee, konkret nicht. Aber die hatten auf jeden Fall, die wollten, glaube ich, zusammen irgendwie eine Baufirma aufstellen oder irgendwas. Keine Ahnung.
Volker und mein Vater kennen sich noch aus Deutschland. Volker nennt sich selbst Privatier. Im Internet finde ich einen alten Artikel über ihn, in dem er der Förster vom Regenwald genannt wird. Volker investiert seit über 20 Jahren in Aufforstungsprojekte in Südamerika. Mein Vater wird durch ihn überhaupt erst auf Paraguay aufmerksam. Volker zieht schon ein paar Jahre vor meinem Vater dorthin. Mein Vater besucht ihn und ist sofort begeistert von der Idee, auch nach Paraguay auszuwandern. Steffen lernt mein Vater in Paraguay kennen. Er wohnt im gleichen Dorf wie er, nur wenige Minuten zu Fuß vom Haus meines Vaters entfernt. Er besitzt eine Pizzeria im Nachbarort. Mein Vater und Volker gehen dort manchmal essen. Volker und Steffen nehmen Anita in Empfang, als sie in Paraguay ankommt. Und sie sorgen für Anitas Sicherheit. Anita ist zwar mutig, aber sie hat auch Angst.
Ich meine, die ganze deutsche Community hatte in der Zeit Angst. Jeder hatte Angst.
Die deutsche Community, damit meint Anita die deutschen AuswanderInnen in der Gegend, in der mein Vater gelebt hat. Anita bittet Volker, sich nach einer Sicherheitsfirma umzuhören.
Ich hatte Volker gefragt, um mal zu gucken, was für Betriebe es da gibt. Und da hat er mir einen Link geschickt. Und da habe ich mit denen Kontakt aufgenommen.
Die Sicherheitsfirma, die Anita engagiert, wird von deutschen AuswanderInnen geführt und hört auf den Namen Shadow Forces Security. Klingt furchteinflößend.
Und der hat gemeint, so wie ich das einschätze, ist das zu gefährlich. Wir tun dich in ein Safehouse.
Das klingt für mich damals so surreal, wie aus einem Agentenfilm. Aber dazu erstmal nur so viel. Im Umfeld meines Vaters in Paraguay sind Waffen, gepanzerte Autos und Selbstverteidigung nicht so unüblich. Und ich kann Anitas Wunsch nach Sicherheit auch verstehen. Ich wittere damals in Deutschland schon überall Auftragsmörder und Komplotts gegen meine Familie. Weil es laut Presse bis dahin keine richtigen Tatverdächtigen gibt. Kein Motiv, überhaupt keine Ansatzpunkte. In Paraguay angekommen, verliert Anita keine Zeit. Flankiert von den Shadow Forces nimmt sie Kontakt auf zu Jimmy, dem Anwalt meines Vaters. Sie sucht rechtlichen Beistand und jemanden, der ihr bei der Kommunikation mit Polizei und Staatsanwaltschaft zur Seite steht. Jimmy ist der einzige Anwalt, den Anita in Paraguay kennt. Und sie weiß, dass mein Vater ihm vertraut hat. Jimmy hilft meinem Vater 2018 beim Beantragen seiner Aufenthaltsgenehmigung. Mein Vater mag ihn, weil Jimmy gerne das System austrickst. Angeblich arbeitet er nicht immer mit legalen Mitteln. Er ist das, was ich mir unter einem Winkeladvokaten vorstelle. Ich kenne Jimmy nur von Videos meines Vaters. Jimmy ist irgendwie ein komischer Typ. Er sieht aus wie die Karikatur von einem Mafia-Anwalt aus einem sehr schlechten Gangsterfilm aus den 70ern. Mit Hut und Zigarre und so, nur dass seine Hüte knallbunt sind und aus Plastik. Mein Vater nennt ihn seinen kleinen Teufelsanwalt. Schon aus der Ferne ist Jimmy mir irgendwie nicht ganz geheuer. Aber Anita vertraut ihm. Und er macht, worum Anita ihn bittet. Er bringt sie ganz nah an die polizeilichen Ermittlungen. Die werden geleitet von der Staatsanwältin Sandra Ledesma.
Also, was hattest du da für einen Eindruck von den Ermittlungen?
Na, ich weiß nicht, ob die da so... Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das aufklären wollen. Aber die ganze Forensik und die ganze Untersuchung und alles, das hinkt da an allen Seiten. Also.
3 Tage nach der Tat werden mein Vater und meine Schwester von der Gerichtsmedizin freigegeben. Und nur 1 Tag später ist schon die Beerdigung in Paraguay. Mir geht das alles viel zu schnell. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch gar nicht richtig verstanden, dass die beiden nicht mehr da sind. Außerdem kommt es mir irgendwie merkwürdig vor, dass 2 Opfer in einem Mordfall so schnell aus der Pathologie entlassen werden.
Also ich fand das in erster Instanz nicht komisch, weil ich dachte ja, okay, es ist ein warmes Land und innerhalb von 3 Tagen beerdigen ist eigentlich gang und gäbe.
Nee, also dass die Polizei die halt so schnell freigegeben hat, das fand ich...
Ja, dass die Polizei, die haben die nicht nach 3 Tagen freigegeben, die haben die noch nicht mal gut angeguckt.
Ja.
Die haben auch keine Obduktion gemacht, nix.
Die erste Theorie der Polizei ist, dass mein Vater Bauarbeiter nicht bezahlt hat, die auf seinem Grundstück gearbeitet haben. Aber die Theorie führt die Polizei nicht weiter. Die Bauarbeiter haben alle ein Alibi. Mein Vater hatte auch keine Schulden bei ihnen. Es gab auch sonst keinen Streit. Die Beweislage spricht auch gegen einen klassischen Raubmord. Denn es werden scheinbar keine Wertgegenstände gestohlen. Computer, Flatscreens, Handys, alles ist noch da. Volker, der Freund meines Vaters, nimmt kurz nach der Tat Kontakt zur Bild-Zeitung auf. Er sagt, er will mehr internationale Aufmerksamkeit auf den Fall lenken, um bei den Behörden Druck zu machen. Das scheint zu funktionieren. Ein paar Tage später fahren Polizei und Staatsanwaltschaft nochmal zum Haus meines Vaters, um einen großen Safe auf dem Grundstück aufzubrechen. Ihre Theorie ist, dass der Inhalt des Safes mit der Tat zu tun haben könnte.
Das war ein großer Safe. Und da haben sie echt Stunden gebraucht, um den aufzukriegen. Die haben den aufgesägt, so ein bisschen. Na, und dann hatten die da Schätze und was weiß ich, die Presse, die hat da echt Goldschätze schon gedacht, dass da drin sind. Und da war es rumfantasiert von Stradivaris und was weiß ich alles. Bernhard hatte keine Stradivaris. Also das wär ja noch was.
Die ErmittlerInnen finden zwar keine Stradivaris in dem Safe. Andere, weniger wertvolle antike Geigen, aber schon.
Und dann haben die Geigen so genommen und wohl haben die in Müllsäcke zu dritt reingetan. Wenn man weiß, wie empfindlich so eine Geige ist, wenn dann die Stimme umfällt. Also ich habe mich umgedreht, ich habe geheult. Ich habe mir gedacht, der Bernhard dreht sich im Grab um, wenn er das sieht. Der kriegt eine Krise.
Die Staatsanwaltschaft entwickelt eine neue Theorie. Demnach haben es die Täter auf die teuren Geigen und die dazugehörigen Echtheitszertifikate abgesehen. Echtheitszertifikate sind wichtig bei antiken Geigen. Ohne so ein Zertifikat ist eine Geige nichts wert. Ob Geigen oder Zertifikate gestohlen wurden, ist nicht so leicht nachzuvollziehen wie bei Handys oder bei Laptops. Findet man im ganzen Haus kein Handy, ist es wahrscheinlich, dass es geklaut wurde. Aber Wie viele Geigen mein Vater hatte und wie viele davon noch da sind, das weiß niemand. Die Geigentheorie bringt Bewegung in den Fall. Es kommt aber auch zu einer überraschenden Wendung. Wenige Tage nach ihrer Ankunft schickt mir Anita eine Nachricht, die ich nicht erwartet habe. Die haben Volker und Steffen verhaftet. Die Vermutung der Polizei: Volker und Steffen, die beiden Freunde meines Vaters, sollen das Mordkomplott zusammen geplant haben. Und es sieht schlecht aus für Volker. Denn in seinem Haus werden Geigen meines Vaters gefunden. Für die Staatsanwaltschaft ist das der Beweis. Um an die Geigen zu kommen, hat Volker den Mord begangen. Steffen soll Volkers Komplize sein. Am Tag nach dem Mord ist er als Erster am Tatort. Er hat meinen Vater und meine Schwester gefunden. Die Polizei findet das einen merkwürdigen Zufall. An dem Tag wird noch ein dritter Freund meines Vaters verhaftet, zu dem weder Anita noch jemand anderes aus meiner Familie Kontakt hat. Er heißt Yves. Was die Polizei ihm genau vorwirft, wird für mich lange unklar bleiben. Für Polizei und Staatsanwaltschaft scheint der Fall damit aber erst einmal abgeschlossen zu sein. Aber ist er das wirklich? Anita lässt sich jedenfalls nicht so leicht zufriedenstellen, denn in ihren Augen wurden mit Volker und Steffen Unschuldige eingesperrt. Und plötzlich gerät Anita auch noch selbst ins Zentrum der Ermittlungen. Anita wird von der Staatsanwältin Sandra Ledesma vernommen. Zwar nicht offiziell als Tatverdächtige, trotzdem fühlt es sich aus der Ferne für mich und meine Geschwister irgendwie bedrohlich an. Julian schreibt Abbruch in die Familiengruppe. Auch ich bitte Anita abzureisen, bevor sie auch noch festgenommen wird. Ob sie damals wirklich zum Kreis der Verdächtigen gehört, ist aber Spekulation. Jedenfalls trägt ihre ständige Begleitung, der Anwalt Jimmy, nicht gerade zu einem seriösen Eindruck bei. Jimmy ist nämlich kein unbeschriebenes Blatt in Paraguay. Er hat wegen seiner zweifelhaften Methoden einen schlechten Ruf bei den Behörden, auch bei der Staatsanwältin Ledesma. Zu dem Zeitpunkt weiß Anita noch nicht, dass sie wahrscheinlich genau der Person, vor der sie am meisten Angst haben sollte, am nächsten steht.
Der Jimmy war dauernd irgendwelche Sachen am Drehen. Da ist mir ja überall hin mitgegangen, auch wenn ich zur Polizei musste oder was. Und er wollte halt auch unbedingt Einsicht in die Polizeiakte kriegen. Das fand ich schon komisch. Das fand die Ledesma auch sehr merkwürdig. Als ob der da ein bisschen abtasten wollte, wie viel wissen die.
Aber sein großes Interesse an Details der Polizeiarbeit ist nicht das Einzige, was Jimmy damals in Anitas Augen verdächtig macht.
Ja, und dann habe ich halt dieses Testament gefunden, ne? Das Gefälschte.
Als Anita bei Jimmy im Büro sitzt und die Klientenakte meines Vaters durchblättert, fällt ihr etwas auf, was sie erschreckt. Ein Testament. Handschriftlich verfasst und mit der Unterschrift meines Vaters. Anita fotografiert das Testament heimlich ab und schickt das Foto an unsere Familiengruppe. Da steht: Testament Asunción, 2. März 2021. Mit diesem Testament widerrufe ich alle bisher errichteten Verfügungen von Todeswegen. Es soll allein das hier Geschriebene gelten. Ich, Bernhard Raimund von Bredow, geboren am 23.03.1959 in Siegsdorf, Deutschland, setze meinen Rechtsanwalt Dr. Jimmy P. zum alleinigen Erben in Paraguay ein. Das kommt uns allen mehr als seltsam vor. Dass mein Vater seinen erwachsenen Kindern nichts vererbt, das hätte schon sein können. Aber dass meine Schwester Lorena leer ausgehen sollte, ist völlig undenkbar.
Ja, ich meine, sich selbst als Anwalt, sich selbst als einzigen Erben hinzustellen, fand ich dann sowieso schon. Und vor allem war es noch nicht mal die Handschrift von Bernhard.
Anita leitet das Foto an die Polizei weiter. Daraufhin wird Jimmys Büro durchsucht. Laut Presseberichten werden außer diesem merkwürdigen Testament mehrere Geigen und eine Menge Bargeld gefunden. und Jimmy wandert als letzter Verdächtiger in Untersuchungshaft. Nach knapp einem Monat will Anita ihre Zelte in Paraguay abbrechen. Da bekommt sie einen seltsamen Anruf. Ein mysteriöser Freund meines Vaters taucht plötzlich in Paraguay auf. Er kontaktiert Anita über ihre Sicherheitsfirma. Der mysteriöse Freund nennt sich selbst Erzengel Gabriel. Den Namen hat ihm anscheinend mein Vater irgendwann gegeben. Er will Gerechtigkeit für meinen Vater und meine Schwester. Auf einer Website setzt er eine Belohnung aus auf Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. 500.000 Euro. Auch ich telefoniere damals ein paar Mal mit ihm. Er erzählt, dass er meinen Vater kennengelernt hat, als er selbst noch sehr jung war. Mein Vater hat ihn anscheinend nachhaltig beeindruckt. Mittlerweile ist er wohl an Geld gekommen und fest entschlossen, die wahren Täter zu finden. Denn er ist überzeugt, es war ein Auftragsmord. Und er will die finden, die den Auftrag ausgeführt haben. In meiner Vorstellung zieht jetzt also ein schwer bewaffneter Multimillionär durch die paraguayische Wildnis und sucht Vergeltung. Und langsam bekomme ich das Gefühl, dass ich meinen Vater überhaupt nicht gekannt habe. Erzengel, Shadow Forces, Winkeladvokaten mit bunten Plastikhütchen. Wo hast du dich da reingeritten, Bernhard? Von meinem Bruder Julian erfahre ich, schon der Umzug meines Vaters nach Paraguay ist wohl auch eine Flucht vor Problemen. In Deutschland hat er Schulden, richtig viele Schulden. Über Jahre versucht er, diese Schulden in einem Prozess anzufechten, den er am Ende verliert. Auf unserem Spaziergang in Bayern erinnert sich Julian an diese Zeit.
Er hat sich auch verfolgt, ja, gefühlt mehr oder weniger, weil er so viele Probleme sich durch sein Verhalten da wieder mal mit Gerichtsprozess und sonst was, dass er nie eine Ruhe gefunden hat. Und dann ist er nach Paraguay abgeflutscht. Also irgendwie hat das alles schon so zusammengeführt, dass dann alles so beschissen geworden ist. Man kann halt nicht immer davon laufen. So einen energetischen, übergeordneten Sinn. Das Karma nennt man es, glaube ich.
Ja.
Karma. Das ist tatsächlich ein Gedanke, der mir auch schon manchmal gekommen ist. Ich verdränge ihn meistens gleich wieder, weil er mir irgendwie albern und gemein vorkommt. Aber mein Vater ist von einem Problem ins nächste gesprungen. Er hat sich auf seinem Weg so viele Feinde gemacht. Wie lange kann sowas gut gehen? Wann kreuzt man den Weg von jemandem, der keinen Spaß versteht? Wann verlässt einen das Glück? In Paraguay macht er anscheinend keine Schulden. Julian vermutet aber, dass er sich auch dort mit verschiedenen Leuten angelegt hat.
Und ich habe dann gesagt, wenn du dich weiter so aufhörst da drüben und so blind durch die Gegend läufst und diesen ganzen Schmarrn da machst, um dich überall einzumischen und zu denken, dass du der Coolste bist, das funktioniert dann nicht. Die killen dich, die machen dich alle. Und dann sagt, nee, ich will nur nicht, dass hier noch größere Scheiße passiert mit dir. Und ich kenne dich. Und du bist einfach blind für dein Umfeld.
Wenn Julian das so erzählt, frage ich mich, wie es meiner Schwester Lorena eigentlich in diesem Umfeld ging. Ich finde die Vorstellung, mit meinem Vater alleine in ein fremdes Land zu ziehen, irgendwie furchteinflößend, so unberechenbar. Man weiß nie, welche verrückten Ideen meinem Vater als nächstes wieder einfallen und ob man dabei sicher ist.
Glaubst du, also war Lorena gerne da in Paraguay?
Ja, der hat es super gefallen. Okay. Hat ja ganzen Freunde da gehabt. Und halt, ja, das war halt ihr Leben schon. Die hat von Deutschland gar kein Interesse mehr gehabt, also. Ich hatte sie auch da schon ausgekannt, die war ja auch mehr integriert als der Paar. Und hat auch ein bisschen Spanisch schon geredet.
Wenn ich mit meinem Vater telefoniere oder schreibe, schwärmt er von seinem und Lorenas Leben in Paraguay. Er schickt mir Fotos von riesigen Papayas und lustigen Lego an. Wenn in Deutschland Winter ist, beschreibt er ein bisschen schadenfroh, wie sehr sie gerade schwitzen in Paraguay. Auch von seinem Haus bekomme ich Fotos und Videos. Er hat es selbst entworfen, darauf ist er stolz. Es besteht nur aus einem großen Raum. Auch meine Schwester hat anfangs keinen eigenen Bereich. Ich habe meinen Vater nie besucht in Paraguay. Ich wollte das nicht. Es war mir alles zu abenteuerlich und vielleicht auch zu nah. Schon wieder so ein komisches Haus, in dem man sich zwar nicht auf der Suche nach der Toilette verläuft, aber dafür gibt es überhaupt keine Privatsphäre. Mit Beginn der Corona-Pandemie 2020 ändern die Nachrichten meines Vaters ihren Ton. Es geht immer weniger um exotische Früchte und Tiere. Unser Chatverlauf wird immer düsterer. Er schreibt vom Weltuntergang und einem Deep State, der alles kontrolliert. Ich ziehe mich immer mehr zurück. Ich finde die Pandemie auch ohne Verschwörungstheorien schon deprimierend genug. Das hier ist eine der letzten Sprachnachrichten von meinem Vater an mich.
Es verändert sich alles. Ja, und diese blöde Corona-Sache, die ist ja mehr als zum Kotzen. Das ist so ein gewaltiger Betrug. Ja, wie geht's weiter? Flüge hin und her geht nicht. Sachen verscherbeln auf der Plattform geht auch nicht. Kunst, Kultur im Arsch. Das, was Donald Trump ist, hat jetzt auch Covid, was gar nichts sagt, weil er es nicht hat, sondern weil er nur so ein scheiß Test, der ja nichts besagt. Mal sehen, ob das ein Trick ist oder was er wieder macht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das auf der Waagschale nicht sagen, wie es ausgehen wird. Ich kann nur hoffen, dass er die Wahl gewinnt und die Demokraten nicht noch mehr Mist bauen. Okay, also in dem Sinne. Ich wünsche dir was. Ich hätte mich gerne mal mit dir unterhalten. Mal wissen, was du machst. Von dir erfährt man immer gar nichts. Ich kann dir hier 1000 Fotos schicken und dich zupflastern mit Abenteuern.
Brauchst du nicht, Bernhard. Ich bin inzwischen bereit für mein eigenes Abenteuer. Ich habe nämlich einen Entschluss gefasst. Ich will nach Paraguay. Ich will keine Berichte aus zweiter Hand mehr. Ich will nicht mehr zwischen den Zeilen lesen müssen, was stimmt und was erfunden ist. Ich will dein Haus sehen und ich will deine Freunde kennenlernen und selbst entscheiden, was ich von ihnen halte. Kurz bevor ich nach Paraguay fliege, nehme ich deshalb Kontakt zu Volker und Steffen auf. Die beiden Freunde meines Vaters sind inzwischen wieder aus dem Gefängnis entlassen worden. Die Anklage gegen sie wurde fallen gelassen. Beide sind in einem ersten kurzen Gespräch sehr freundlich und beide sagen mir zu, dass ich sie in Paraguay interviewen darf. Das geht mir beim Packen durch den Kopf. Mein Koffer ist voll mit Mückenspray, Sonnenschutz, Pflastern, Medikamenten gegen Übelkeit und Durchfall. Als würde ich einen Trip durch den Dschungel planen und nicht eine Reise in den Speckgürtel der paraguayischen Hauptstadt. 8 Impfungen gegen Reisekrankheiten hatte ich in den letzten Wochen. Ich habe Fieber, mir ist schlecht und ich habe am ganzen Körper Ausschlag. Mein Vater hätte mich ausgelacht. Meine Kollegin Katharina begleitet mich auf meiner Reise nach Paraguay. Ich bin sehr froh, in ihr eine Verbündete zu haben. Am Gate des Berliner Flughafens warten wir auf unseren Flug.
Wie geht's dir?
Okay.
Noch geht's okay. Noch fühlt es sich ein bisschen so an, als würde ich in Urlaub fliegen oder so. Könnte ja auch sein, dass wir einfach nach Madrid fliegen und da Urlaub machen. Ich glaube, das wird dann erst auf dem letzten Flug vielleicht. Das werde ich es dann irgendwie checken. Mal gucken.
Das ist gelogen. Ich bin schon am Gate in Berlin ultra aufgeregt. Mein Gehirn ruft mir in Endlosschleife zu, dass diese ganze Reise ein einziger großer Fehler ist. Ich habe zu Hause noch ein Testament aufgesetzt und einen Stapel an wichtigen Papieren in meiner Wohnung hinterlassen. Rückblickend kommt mir das auch ein bisschen übertrieben vor. Aber vor meiner Reise bin ich mir wirklich nicht sicher, ob ich heil zurückkomme. Immerhin wurden 2 Menschen dort ermordet, die mir nahestehen. Und das Verbrechen ist nicht endgültig aufgeklärt. Und noch etwas beunruhigt mich, als ich mit Katharina am Gate sitze.
Aber ich dachte, solange wir warten, erzähle ich dir noch von einem Anruf, den ich gestern bekommen habe.
Am Tag vor dem Flug hat mich nämlich endlich der Erzengel Gabriel zurückgerufen. Der Millionär und Freund meines Vaters, der nach der Tat nach Paraguay geflogen ist, um in Eigenregie den Mord aufzuklären. Er möchte zwar nicht aufgenommen werden, aber ich darf das, was er mir erzählt, hier verwenden.
Und ich habe ihn auch befragt zu der Situation in Paraguay, wie er das einschätzt, wie er die Leute da kennengelernt hat. Und er sagt, vertraue niemandem. Und das sind alles Verschwörungstheoretiker und das sind alles Leute, die irgendwie keine weiße Weste haben. So. Also er meinte, er hatte das Gefühl, bei fast allen hat es schon irgendwie einen Grund, warum die nach Paraguay ausgewandert sind.
Deutschland und Paraguay verbindet eine lange Geschichte. Und die ist nicht immer glorreich. Nach dem Zweiten Weltkrieg flüchten viele NS-Kriegsverbrecher in das Land. Auch Josef Mengele, der Lagerarzt von Auschwitz, flüchtet nach Paraguay, weil er in Argentinien nicht mehr vor Strafverfolgung sicher ist. Von 1954 bis 1989 wird das Land 35 Jahre lang von dem Diktator Alfredo Stroessner regiert. Stroessners Vater stammt aus Bayern. Seit 2015 gibt es eine richtige Welle an Menschen, die von Deutschland nach Paraguay auswandern. Viele von ihnen sind unzufrieden mit der Geflüchtetenpolitik und später mit den Corona-Maßnahmen in Deutschland. Der Erzengel Gabriel sagt, er glaubt, es gibt für viele noch andere Gründe auszuwandern.
Und dann habe ich so nachgefragt, also du meinst, dass die vor Strafverfolgung geflohen sind? Und er meinte so, ja, zum Beispiel.
Ich frage ihn, was er von Volker und Steffen hält, den beiden Freunden meines Vaters, die ich interviewen werde.
Und bei Volker meinte er, also Volker kam ihm eher immer vor wie so ein Teddybär, eher harmlos. Steffen findet er auch so ein bisschen zwielichtig.
Ich hoffe bei dem Telefonat ein bisschen, dass er sagt, die sind beide total nett und bestimmt unschuldig. Aber er hat dazu auch keine eindeutige Meinung. Dafür hat er anscheinend bei seinem Aufenthalt konkrete Anhaltspunkte gefunden, die seine Theorie eines Auftragsmordes stützen.
Er meinte also, was er herausfinden konnte, war, dass der Auftrag wahrscheinlich durchgeführt wurde von zwei Polizisten, die bei der Drogenfahndung eigentlich arbeiten. Und wer die Auftraggeber waren, weiß man nicht.
Woher Gabriel diese Informationen hat, will er mir nicht sagen. Die Vorstellung, dass sogar die Polizei irgendwie mit der Sache zu tun haben könnte, ermutigt mich aber nicht gerade.
Und hat er nochmal gesagt, was seine Motivation war und ob er das jetzt aufgegeben hat, also diesen Plan, da selber was rauszufinden?
Also er meinte, er hatte damals so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil er kannte meinen Vater auch schon länger und er hat halt diese Auswanderungspläne auch mitbekommen und er dachte sich damals schon, boah, was, also irgendwie, was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Paraguay, was willst du da? Und er meinte, dass er sich immer dachte dann, er hätte meinen Vater irgendwie davon abhalten müssen oder ihm das ausreden müssen.
Nach dem Gespräch mit dem Erzengel hat sich mein mulmiges Gefühl noch verstärkt. Und ich habe noch mehr Fragen. Was hat meinen Vater so an Paraguay fasziniert? Und sind die anderen Deutschen dort wirklich so, wie Gabriel sie beschreibt?
Naja, jetzt haben wir erstmal freaking 25 Stunden Flug vor uns oder Reise vor uns. Also wir fahren jetzt nach, fliegen nach Amsterdam, dann haben wir kurz Aufenthalt, dann fliegen wir nach Madrid, dann haben wir 8 Stunden Aufenthalt, dann fliegen wir nochmal, weiß gar nicht, 11 Stunden oder so mindestens, glaube ich.
Ja, es wird eine lange Reise. In Amsterdam holen wir Anita ab und dann geht's rund.
Das war Mammut. Ein Mord in meiner Familie und meine Suche nach Antworten. Mit mir, Lucia von Bredow. Folge 2, die Tante und der Teufelsanwalt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann klickt auf Merken und empfehlt Mammut euren Freundinnen. Mammut ist eine Produktion von Argon Podcast, Plotprodukt und dem BR Story Team für den Bayerischen Rundfunk. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt gerne eine Mail an folgende Adresse: mammut@br.de. Und zuletzt noch ein Podcast-Tipp: Die Lösung, der Psychologie-Podcast. Psychotherapeutin Dr. Maren Wiechers und Host Verena Phoebe Fiebiger sprechen über Herausforderungen im Leben, die wahrscheinlich die meisten von uns kennen. Wie erkennen wir, was uns wirklich etwas bedeutet? Worauf wurzeln unsere Ängste und welches Geheimnis behalten wir lieber für uns? Wie schaffen wir es, uns besser im Job abzugrenzen? Die Lösung ist der Psychologie-Podcast für alle, die ein wenig Ordnung ins Gefühlschaos bringen wollen, mit hilfreichen Strategien aus der Psychologie. Ganz nach dem Motto: Es gibt nicht die Lösung, Aber jeder Schritt zählt. Die Lösung gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.